Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der taz. Hallo Frau Winkelmann, herzlich willkommen.
Ja, hallo und vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Wir steigen direkt ein. Kurz vor der Sendung hat ein gewisser CDU-Vorsitzender ein kurzes Video auf Twitter gepostet.
Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew. Wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen, alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden äußerst kooperativ, sehr angenehme Menschen. Es ist schön, in diesem Land zu sein.
Also er ist genau wie geplant aufgebrochen, Friedrich Merz, um nach Kiew zu reisen. Ihre Reaktion darauf, Frau Winkelmann?
Ja, Hauptsache all die reisenden deutschen Politikerinnen und Politiker halten nicht die ukrainischen Politiker von was Besserem und Wichtigerem ab. Aber wenn das so sein sollte, dass sie dort auch willkommen sind, finde ich, soll jeder hinfahren, wie er will und damit das Zeichen setzen, dass wir diesem Land beistehen. Und da habe ich dann auch nichts dagegen, wenn es der deutsche Oppositionsführer ist.
Und wir wollen gleich genauer schauen auf die Themen, die dieser Tag bereithält. Auch genauer auf das Interview von Olaf Scholz. Da hat er nämlich nochmal begründet, warum er nicht zuerst nach Kiew fahren konnte. Schön, dass Sie dabei sind. Frau Winkelmann, mögen Sie Leberwurst?
Früher mal als Kind, bis ich erfuhr, dass sie aus Leber gemacht wird. Da war es vorbei.
Ja, bei mir ähnlich. Ich finde ja diese vegane Variante manchmal ganz gut, aber Spaß beiseite. Ich frage, dass Sie ahnen es schon, weil der ukrainische Botschafter Melnyk Bundeskanzler Scholz als beleidigte Leberwurst bezeichnet hat. Also so ungefähr würde ich mal sagen, die deutscheste aller deutschen Beleidigungen, weil eben Olaf Scholz die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier als Grund genannt hat, warum er selber noch nicht in die Ukraine gereist ist. Und der Hashtag Leberwurst trendet jetzt auch in den sozialen Medien. Was sagen Sie, Frau Winkelmann? Darf ein Botschafter einen Kanzler so bezeichnen?
Also Herr Melnyk hat ja in den letzten Wochen und inzwischen Monaten schon mehrfach mit den diplomatischen Gepflogenheiten gebrochen. Inzwischen hat sich die deutsche Öffentlichkeit, glaube ich, fast daran gewöhnt, dass er so dann aus der Sicht vieler so herzerfrischend geradeaus redet. Ich fürchte, er wird keine weitere diplomatische Karriere noch in anderen Rängen und in anderen Ländern antreten. Aber ansonsten trifft er hier in der Sache den Nagel auf den Kopf. Also es ist nicht besonders günstig und schlau von Olaf Scholz zu sagen, solange der Steinmeier nicht reisen darf, reise ich auch nicht. Also wenn das so sei, dann sollte er es auch besser nicht öffentlich sagen, weil jetzt hat er sich in eine Ecke manövriert, aus der er so schnell nicht mehr herauskommt. Und es war ja eigentlich eine ganz gute Option zu sagen, ich warte, bis Macron in Frankreich gewählt ist und dann reisen wir zusammen, um aus dieser Bedrängnis herauszukommen, in die die deutsche Bundesregierung sich gebracht hat, indem sie eben als so zögerlich und zaudernd erlebt wurde. Jetzt sitzt quasi Olaf Scholz und mit ihm die Bundesregierung auf dem Baum und man muss sich fragen, wie sie da je wieder von runterkommen wird.
Immerhin ist es aber eine klare Ansage. Aber wenn wir diese Diskussion mal so ein bisschen von ein bisschen weiter weg betrachten, frage ich mich trotzdem, ob diese Diskussion nicht eigentlich von dem ablenkt, was momentan wichtig ist. Also ich meine, wir sind gerade auch mit diesem Spaß eingestiegen, weil die Leberwurst natürlich griffig ist, man auch ein bisschen schmunzeln kann. Aber ich frage mich trotzdem, müssten wir nicht viel mehr inhaltlich drauf gucken? Also inhaltlich schauen, wie kommuniziert der Kanzler denn jetzt? Und ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach mal. Wie ordnen Sie denn das Interview von Olaf Scholz im ZDF, das er gestern Abend gegeben hat, inhaltlich ein? Erklärt er jetzt deutlicher, was er möchte?
Also ist er in Teilen deutlicher als bisher, aber in großen Teilen dann doch auch wieder der Scholz, wie wir ihn kennen. Es war deutlicher in der Weise, dass er zum Beispiel auf die Frage, was sind die strategischen Ziele der Bundesrepublik, der NATO, des Westens, dass er da unter der Latte geblieben ist, die zuletzt zum Beispiel die USA oder Großbritannien gelegt haben. Da können wir gleich vielleicht noch darauf zurückkommen. Also, dass die Strategie ein bisschen klarer benannt wurde, auch wenn die dann wiederum in der Sache unklar ist. Ich fand, einfach nochmal aufzuzählen, wie man bisher in der Bundesregierung vorgegangen ist in der Frage der Waffenlieferungen, ist es nicht unbedingt eine Verdeutlichung, sondern einfach ein Referat dessen, wie das letzten Wochen halt gewesen ist, dass man erst lange nachdenken musste und dann über die schweren Waffen nachdenken musste und dann in Gottes Namen sich für den Gebhardt entschieden hat. Das war jetzt keine Klarifizierung, sondern einfach ein Bericht der Ereignisse der letzten Wochen und hat mich nicht unbedingt überzeugt.
Mir ist aber schon aufgefallen, gerade bei diesem Thema schwere Waffen, da ging es eben um die Frage, ob Olaf Scholz zu sehr gezögert hat. Also diese Frage, die ja wirklich jetzt sehr lang schon gestellt wird. Und da hat er das geantwortet.
Der Fehler beginnt wenn man sich mit dem rhetorischen Wort schwere Waffen überhaupt aufhält. Denn das ist etwas, wo kein Mensch was mit anfangen kann und was einen davon wegführt, eine konkrete Sachentscheidung zu treffen, die vernünftig ist im Hinblick auf die Aspekte, die für uns bei der Wahrung des Friedens wichtig sind.
Er beginnt also eine Begriffsdiskussion und meinte dann danach noch, es würde jetzt 4 Stunden dauern, über diese schweren Waffen zu reden, um dann zu wissen, worüber wir überhaupt reden. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er da versucht, so ein bisschen drumherum zu reden und eben nicht klar zu sagen, was sind denn unsere Ziele, und auch nicht doch deutlich zu sagen, ja, wir liefern diese schweren Waffen und eben nicht nur Helme.
Das stimmt. Also, und wenn er sagt, der Fehler beginnt damit, über solche Definitionen zu reden oder mit dem Begriff schwere Waffen zu operieren, kann man nur sagen, da kennen wir jemanden, der mit diesem Fehler begonnen hat. Und das war wiederum die Bundesregierung, weil die Unterscheidung leichte Waffen, schwere Waffen hat sich hier niemand irgendwie am Tischchen ausgedacht, um damit die Regierung vor sich herzutreiben, sondern es war eben Teil der politischen Debatte der letzten Wochen. Da hätte man ja mal vorher einschreiten können, wenn man gemeint hätte, dass die Unterscheidung sinnlos ist. So. Und dann ist es das in der Tat in der Frage, man jetzt sich immer noch fragt, warum wir denn dann wochenlang über die Marderpanzer reden, wenn es am Ende und plötzlich die Geparden sind. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir hier sehr gut erkennen können, wie schlecht die Kommunikation offenbar zwischen Bundeswehr und Bundesregierung, sprich auch Bundesverteidigungsministerin, zu funktionieren scheint. Also es scheint ja nirgendwo so schwierig zu sein, wie in Deutschland herauszufinden, was steht überhaupt auf welchem Hof, was fährt auch in unwegsamem Gelände und nicht nur auf Linoleum. Und was sagt die Bundeswehr darüber, ob das Zeug auch anderswo fahrtüchtig ist? Also die Vermurksung der ganzen Debatte liegt ja auch daran, dass die Bundeswehr erkennbar über ihre eigenen Bestände nicht ausreichend Auskunft gibt und dann in einem zweiten Schritt die Bundesregierung ein Problem hat, darüber zu sprechen. Und das alles muss jetzt, glaube ich, in sehr kurzer Frist gelernt werden und auch besser werden.
Mir fällt auf, dass Sie bei dieser Bezeichnung der Waffen schon ziemlich sattelfest sind. Sie haben in einer Kolumne vor ein paar Wochen geschrieben, dass das eigentlich ist wie Lateinvokabeln lernen. Also Sie haben ganz gut Waffenvokabeln gelernt, oder?
Es liegt daran, dass ich allerdings nur kurze Zeit auch mal für Verteidigungsfragen zuständig war in der Taz. Da hatte ich meine eigenen Begegnungen mit der Bundeswehr, und das ist unter Taz-Bedingungen deshalb auch immer sehr lehrreich, weil mit der Taz ja nicht unbedingt die allergrößte Verteidigungskompetenz verbunden wird, aber dafür wird man umso freundlicher behandelt. Das war ein ganz interessantes Erlebnis, und daher war ich schon ein klein wenig eingelesen. Ist aber schon ein Weilchen her, dass ich mich damit näher befasst habe.
Ja, interessant. Was mir gestern bei der Debatte auch aufgefallen ist, also wir um das vielleicht noch mal kurz zu beleuchten, wir waren ja jetzt doch auch eher wieder in, wie soll ich sagen, in der Dynamik, dass wir Olaf Scholz kritisieren. Mir ist aber auch aufgefallen, dass er explizit schon auch die anspricht, die zum Beispiel das Liefern von schweren Waffen eben nicht befürworten und die große Sorge vor einer weiteren Eskalation haben.
Es machen sich in diesem Land ganz viele Bürgerinnen und Bürger, viele von denen, die uns jetzt hier zuschauen, große Sorgen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt, die über die Ukraine hinausgeht. Und sie machen sich diese Sorgen ja auch durchaus berechtigterweise. Deshalb habe ich von Anfang an gesagt, es wird keine Beteiligung der NATO und auch von Deutschland an diesem Krieg unmittelbar geben.
Ja, und ich meine, nach dem letzten ARD-Deutschland-Trend sprechen sich immerhin 45% der Deutschen für Waffenlieferungen aus, 45% aber eben auch dagegen. Schafft es Olaf Scholz aus Ihrer Sicht eben mit so einer Aussage dann auch wirklich Kanzler für alle zu sein?
Ich glaube, dass er den Punkt ganz gut gesetzt hat. Da sind ja 2 Aspekte drin. Das eine ist, dass er vollkommen zu Recht diejenigen adressiert oder auch versucht quasi zu überzeugen und mit einzubeziehen in die öffentliche Debatte, die sich in der Tat Sorgen machen, was diese Waffenlieferungen zu bedeuten haben, gegebenenfalls für einen Kriegseintritt, gegebenenfalls ja sogar für eine Eskalation, die ja niemand ausschließen kann. Was mich in den letzten Tagen ein bisschen an der Debatte gestört hat, war, dass viele begannen, die Möglichkeit einer Eskalation, also die Möglichkeit auch sogar eines Einsatzes von Nuklearwaffen durch Putin, als so eine Art Fake News zu betrachten. Also es wurde so abgetan, als gäbe es diese Möglichkeit nicht. Und das finde ich wiederum auch fahrlässig. Und dass Scholz das versucht aufzufangen und damit auch den Leuten entgegenkommt, die sich reelle Sorgen machen, das finde ich richtig. Das andere ist, dass er natürlich gezwungen ist, hier vor allem über die Sorgen der Bevölkerung zu sprechen, weil er nichts Konkreteres darüber sagen kann, wie groß die Sorgen der Bundesregierung eigentlich sind, weil er sich hier auf Geheimdienstinformationen beruft und damit kann er natürlich nicht so offen haushalten, wie er es möglicherweise im Sicherheitsrat täte oder eben in den Gremien der Bundesregierung, aus denen dann ja eben auch immer nur Halbsätze raussickern. Also der Versuch, die Bevölkerung zu adressieren und zu sagen, ich nehme eure Sorgen ernst, ist auch gleichzeitig einer, der sagt, ich weiß, wovon ihr sprecht, allein vergebt mir, wenn ich jetzt hier nicht deutlicher werde.
Ja, und wir haben heute in der Redaktionssitzung darüber gesprochen, dass natürlich genau in dieser Situation auch die Medien eine total wichtige Rolle haben. Und wir haben über die Frage diskutiert, ob Scholz da möglicherweise zu Unrecht eben auch immer noch sehr im Fokus steht und ob nicht auch in der Berichterstattung mehr differenziert werden müsste, eben was kann nicht offengelegt werden oder eben auch eben Befürworter, Gegnerinnen, beide auch zu Wort kommen zu lassen, vielleicht auch die Unentschlossenen. Wie gehen Sie denn bei der Taz mit dieser Frage um? Also wer berichtet worüber und wer kommt zu Wort?
Ja, schauen Sie, um ehrlich zu sein, hatten wir hier in den letzten Tagen ein kleines Problem der Gestalt, dass wir alle dringend fanden, dass die Seite derer, die sich jetzt auch auf Alice Schwarz das Brief mit draufgesetzt haben, also die Seite derer, die Waffenlieferungen skeptisch sehen, sagen wir mal, dass sie zu wenig im Blatt vorkamen, dass wir fanden, dass das dringend ins Blatt muss. Aber es fand sich tatsächlich in der Redaktion eigentlich niemand, der das auch hätte aufschreiben wollen. Das heißt, wir sind in der Redaktion eigentlich relativ einig, dass die Unterzeichnerin, Unterzeichner des Briefes und Alice Schwarzer, also die, ich nenne sie jetzt mal Lieferungsskeptiker, dass sie nicht recht haben. Wir finden aber, dass die Debatte auch im Blatt geführt werden muss. Und haben wir direkt für morgen deswegen auch ein ganzseitiges Interview jetzt endlich im Blatt mit Harald Welzer. Das ist ein öffentlicher Intellektueller, der der Taz auch eigentlich nahesteht, der diese Seite
auch immer mal Gast
offensiv vertritt.
Ja, wunderbar. Ja,
genau. Nee, ist ein kluger Mensch und wir fanden, dass er Platz braucht und den kriegt er jetzt morgen auch.
Schloss Meseberg liegt 70 Kilometer nördlich von Berlin. Das ist das Gästehaus der Bundesregierung. Und ich war überrascht, als ich mich vorhin auf die Website dieses Schlosses geklickt habe. Da kann man viele Fotos von den pompösen Innenräumen bewundern. Und auf der Startseite werden Presseartikel über das Schloss gesammelt und verlinkt. Da war auch einer von 2018 zu finden. Da waren Putin und Merkel zusammen auf Schloss Meseberg. Der Artikel wirkt wie aus einer anderen Zeit. Putin gibt sich die Ehre in Schloss Meseberg, steht da unter anderem. Und man hat damals über die Lage in der Ostukraine gesprochen, über energiewirtschaftliche Fragen. Und es gibt Bilder, da sitzen die beiden in der Sonne an so einem kleinen runden Gartentisch und im Hintergrund plätschert ein Brunnen. Wirkt völlig aus der Zeit gefallen und ist erst 4 Jahre her. Oder was sagen Sie, Ulrike Winkelmann?
Die Bilder habe ich nicht in Erinnerung, in der Tat. Das stimmt, aber Meseberg ist ja das Gästehaus der Bundesregierung und deshalb also schon für viele Kabinettsklausuren solche Treffen, internationale Treffen gut gewesen, bei denen dann Journalistinnen und Journalisten auch ringsherum herumlungern. Zu denen habe ich auch schon mal gehört und im Garten dachten, dass sich mal jemand zeigt. Aber in der Tat, dass Putin dort auch schon empfangen wurde, das hatte ich jetzt nicht in Erinnerung. Und Sie verweisen aber zu Recht darauf, wie gut der Draht vor gar nicht so langer Zeit der deutschen Bundesregierung zu ihm schon mal wirkte. Also auch Angela Merkel wurde ja mehr oder weniger damit beworben, dass es hieß, sie habe einen besonders guten Draht zu Putin. Und darauf war man, glaube ich, in der Bundesregierung auch immer so ein bisschen stolz dann. Und all dies war echt vor wenigen Wochen erst und ist doch schon so weit weg, dass es war.
Und heute ist Putin da logischerweise nicht zu Gast. Stattdessen trifft sich das Bundeskabinett dort und empfängt die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland, Magdalena Andersson und Sanna Marin. Beide Länder denken ziemlich ernsthaft drüber nach, ein NATO-Beitrittsgesuch einzureichen. Und wir haben für dieses Thema unsere Schweden-Korrespondentin Sophie Donges zugeschaltet. Frau Donges, ist der Besuch dieser beiden Regierungschefinnen auf Schloss Meseberg jetzt tatsächlich einer, der nochmal inhaltlich was mit der Entscheidungsfindung zu tun hat? Oder ist das eher ein symbolischer Besuch?
Also ich bin mir nicht sicher, ob es ein Besuch ist, der jetzt eine mögliche Entscheidung nochmal beeinflusst. In Finnland zum Beispiel gilt ja, ist schon fast als ausgemachte Sache, dass die Finnen versuchen werden, der NATO beizutreten. Es gibt zum einen einen großen Rückhalt in der Bevölkerung, es gibt eine Mehrheit im Parlament. Und auch schon die schwedische Außenministerin hat sich vor 2 Tagen hier im Fernsehen dazu hinreißen lassen, zu sagen, naja, also bei der Ausschussarbeit, also beide Länder arbeiten ja gerade sehr eng in diesen sicherheitspolitischen Fragen zusammen, da sei doch schon sehr deutlich geworden, dass Finnland wohl beitreten werde. Sie halte das für sehr wahrscheinlich. Da gab es eine ziemlich verschnupfte Reaktion jetzt heute gerade aus Finnland zu. Die dortige Justizministerin gehört zu den regierenden Sozialdemokraten. Die verwies doch noch mal darauf hin, dass man sich nicht bisher offiziell geäußert hätte. Das stimmt auch. Selbst die Ministerpräsidentin Sanna Marin hat noch nicht offiziell gesagt, was sie möchte. Trotzdem gehen Beobachter eben doch sehr stark davon aus. Und hier in Schweden empfinde ich die Situation als nicht so eindeutig. Also es gibt beispielsweise weniger Zustimmung in der Bevölkerung für einen NATO-Beitritt. Es sind hier über 50%, in Finnland sind es über 60%. Und auch die Regierung hier ist sehr, sehr zurückhaltend in ihren Äußerungen noch. Man kann hier aber auch eine gewisse Sympathie so zwischen den Zeilen herauslesen für einen Beitritt. Und vor allem wird immer wieder darauf verwiesen, sollte Finnland beitreten, dann muss das natürlich auch in unserer Entscheidung am Ende eine Rolle spielen.
Ulrike Winkelmann, auch wenn es jetzt noch nicht die 100% sozusagen gibt, ich finde schon, dass auch dieser Move, also dieses Signalisieren, ja, wir können uns vorstellen, in der NATO mitzuwirken, auch beizutreten. Ich finde schon, dass das auch unter diesen Begriff Zeitenwende fallen kann. Also, dass so ein Beitritt, wenn er wirklich stattfinden sollte, ja eben wirklich nochmal deutlich macht, wir sind eine Wertegemeinschaft. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich glaube auch, hier kommen jetzt im Grunde schon nicht mehr zurück. Also der Besuch allein ist ja ein Symbol in einer Kette von Signalen, wonach dieser Beitritt dann jetzt mutmaßlich bevorsteht. Und deswegen kann es sein, dass da jeweils intern, also je binnennational, natürlich noch Debatten laufen. Mir scheint es aber schon tatsächlich auf dem Gleis zu sein, dieser Prozess. Und ehrlich gesagt, ich finde das sowohl nachvollziehbar als auch aus Sicht der NATO oder aus Sicht eines NATO-Mitglieds wünschbar. Nachvollziehbar deswegen, weil sowohl Schweden wie auch Finnland natürlich historische gute Gründe hatten, sich der NATO genau nicht anzuschließen, die aber eben auch genau darin lagen, dass man Angst hatte, dadurch die Sowjetunion inzwischen Russland gegen sich aufzubringen. Und dass das diese Befürchtung auf jetzt so umgekehrte Art und Weise bestätigt wurde, dass es sicherer erscheint, sich der NATO anzuschließen, das finde ich sehr gut verständlich. Und aus Sicht der NATO, finde ich, kann man das gutheißen, weil damit ja 2 Mitglieder aufgenommen würden, die zweifellos den demokratischen, den Wertebestandteil der NATO stärken würden. Also man kann natürlich darüber debattieren, ob die NATO wirklich auch eine Wertegemeinschaft ist oder nicht eine reine Verteidigungs- und Interessengemeinschaft. Aber im Kern ist es so, dass die Argumentation des sogenannten Westens stets darauf beruht, dass die NATO eben auch für den Kampf für Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit eintrete. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung jetzt aktuell des sogenannten Westens mit Russland ja zeigt, dass die NATO auch als Bestandteil eines solchen Wertegefüges gesehen wird. Und unter der Bedingung sind natürlich Schweden und Finnland 2 sehr, sehr gute Mitglieder.
Und ich würde noch kurz ergänzen, wenn ich darf.
Gerne.
Ich glaube, genau, ich finde auch, also was Frau Winkelmann sagt, kann ich alles unterschreiben. Und gleichzeitig finde ich, ist es aber auch wirklich nochmal interessant zu sehen, wie die Diskussionen in den beiden Ländern gerade verlaufen, wie auch die Zustimmungswerte sich entwickeln, weil da zeigen sich dann doch die Unterschiede. Also Finnland, das Land, was eine 1300 Kilometer lange Außengrenze mit Russland hat, was einen sehr pragmatischen Umgang mit dem Nachbarn im Osten hatte über Jahrzehnte hinweg, nämlich einerseits versucht hat, eine gewisse Entspannung und dann ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten, aber andererseits zum Beispiel im Gegensatz zu Schweden und vielen anderen Ländern die Wehrpflicht nie abgeschafft hat, also über eine starke Landesverteidigung verfügt, über ein ausgebautes System mit Bunkern und geheimen Lagern, mit denen man die Bevölkerung versorgen könnte. Also man war irgendwie darauf vorbereitet, diese Angst oder Sorge, die gab es im Alltag. Und Schweden wiederum ist ein Land, wenn man hier Kinder auf der Straße fragt, die können wie aus der Pistole geschossen sagen, naja, wir haben seit 2 Jahren keinen Krieg erlebt mehr, ne? Wir haben im Frieden gelebt und für uns ist das auch irgendwie ein ganz großes Gut. Also das gehört wirklich zum Teil des schwedischen Selbstverständnisses, der schwedischen DNA dazu. Und ich glaube, aus dieser Rolle heraus ist auch die Begründung, weshalb es hier in Schweden alles ein bisschen langsamer und ein bisschen mit, ja, vielleicht weniger Überzeugung noch im Moment zumindest voranschreitet als in Finnland. Es gibt hier Stimmen, die sagen, Schweden sei friedensgeschädigtes Land. Also sprich, man würde gar nicht merken mehr als Land, wenn die Gefahr auf einen zurolle, weil es einem doch so lange gut gegangen ist. Das glaube ich, erklärt noch mal ein bisschen die Unterschiede in den beiden Ländern.
Heute ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. Da veröffentlicht die Organisation Reporter ohne Grenzen ja immer eine Rangliste der Pressefreiheit. Da werden die Länder von 1 bis, ich glaube, 157 aufgelistet oder sogar noch ein bisschen mehr. Die Chefredakteurin der Taz ist mein Gast heute Mittag, Ulrike Winkelmann. Und Frau Winkelmann, Sie haben eine Kooperation mit Reporter ohne Grenzen und haben das Thema heute auf den Taz-Titel geholt. Reporter mit Grenzen heißt es da. Und man sieht einen Journalisten mit Kamera und Mikrofon, der von so einer Glasglocke eingeschlossen ist und die wird von einer roten Hand runtergedrückt. Ist das eine Anspielung auf Russland?
Ja, unter anderem, aber längst nicht nur. Also tatsächlich ist es so, dass Reporter ohne Grenzen in den Räumen der Taz damals gegründet wurde. Es gibt da also eine enge Beziehung zwischen den Reporterinnen und Reportern und uns. Das ist aber nicht der Hauptgrund, dass wir das Thema heute auch auf den Taz-Titel genommen haben. Wir haben ein 8-seitiges Dossier zum Thema und das befasst sich auch mit Russland, aber längst nicht nur, weil ja auch dieser Jahresbericht, der entstand naheliegenderweise im Laufe des vergangenen Jahres, als das Thema Russland und Ukraine noch überhaupt nicht auf der Tagesordnung war. Das heißt, es geht auch um die Pressefreiheit in Ländern wie China, wie Afghanistan, wo ja durch den Abzug der westlichen Truppen, also gerade für die freien Medien, wirklich furchtbare neue Zeiten angebrochen sind. Und viele afrikanische Länder. Es geht also um Russland, ja, aber längst nicht nur.
Und ich schlage vor, dass wir auch auf Deutschland schauen. Deutschland ist nämlich in der Rangliste weiter zurückgestuft worden, zum zweiten Mal in Folge, von Rang 13 auf Rang 16 abgerutscht, kann man sagen. Da werden verschiedene Gründe genannt, zum Beispiel Gewalt bei Demonstrationen, vor allem bei welchen aus dem Spektrum von Querdenken in Anführungszeichen. Merken Sie das in Ihrer Berichterstattung oder in Ihrer täglichen Arbeit jetzt von Reporterinnen und Reportern auch, dass da die Gewalt zunimmt?
Auf jeden Fall. Also das Thema bahnte sich ja nun schon länger an und die ersten Rückmeldungen, die wir bekamen, dass Leute übrigens als Reporterinnen bedrängt wurden, kamen aus Sachsen, unserer damaligen Korrespondentin. Und für sie wiederum reihte sich diese Wahrnehmung aber ein in Übergriffigkeiten, die sie schon von 2015, 2016 her kannte, sprich von den Demonstrationen damals gegen die Flüchtlinge und die Flüchtlingsunterbringung. Und es war da auch schon für alle, die auch auf der Straße darüber berichteten, sehr, sehr deutlich, dass also die Proteste der Impfgegnerinnen und Impfgegner und sonstigen Querdenkenden, dass sie sich da in eine Form von kultureller Tradition bereits begaben. Also diese Wut, diese Haltlosigkeit, diese Art der Beschimpfung, dieses auf Reporter auch direkt losgehen, schubsen, Kameras aus der Hand schlagen, Handys so runterschlagen, die Hand runterschlagen. Das war alles etwas, was man schon 2015 und folgende erlebt hatte. Und es erschienen jetzt ganz ähnliche Leute zum Teil zu sein, die sich da von diesem Umgang hatten inspirieren lassen und das nun auch betrieben. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum Deutschland in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen herabgerutscht ist. Also dass es in diesem Fall jetzt nicht der Staat, wie in vielen anderen Fällen ist, sondern aber die Gesellschaft, die Pressefreiheit in kleinen Teilen, aber erkennbaren Teilen nicht mehr so hoch zu halten scheint.
Ja, und auch bei anderen Kriterien scheint Deutschland eben nicht so gut abzuschneiden beim Thema Medienvielfalt. Also die nimmt ab in Deutschland und auch der gesetzliche Rahmen, der Quellenschutz schwierig macht. Der hat wohl auch eine bisschen kleinere, aber hat auch eine Rolle gespielt. Die Lage gilt ja dann jetzt, wenn man diese Liste anschaut, nur noch als zufriedenstellend, nicht mehr als gut. Also die ersten acht, da ist es grün dahinter bei den ersten acht Ländern, da gilt es als gut, bei Deutschland nur noch als zufriedenstellend. Für eine Demokratie wie Deutschland, die jetzt gern auch sagt, ja, wir sind auch Zugpferd in der EU, nicht so zufriedenstellend.
Ja, wobei ich glaube, dass die Faktoren, die Sie gerade aufgezählt haben, jetzt dieses Jahr vielleicht auch mal schwerer gewichtet wurden als in der Vergangenheit. Also ich würde sagen, aus der journalistischen Praxis der letzten Jahre heraus habe ich keine so gravierende Verschlechterung an dem Ende wahrgenommen. Also es gab ja immer mal wieder Versuche, die dann auch wirklich sehr, sehr skandalisiert wurden, von Behörden den Informantenschutz zu durchbrechen. Also dann wurden auch mal Redaktionen durchsucht, auch die der Taz vor langer Zeit. Aber das hat sich in meiner Wahrnehmung jetzt nicht im letzten Jahr so verschlimmert, dass man sagen müsste, deswegen fallen wir in der Pressefreiheit so weit zurück.
Sind Sie Gamerin oder mögen Sie Gesellschaftsspiele?
Oh, ich fürchte, ich bin eine ganz schlechte Spielerin. Also,
können Sie nicht verlieren?
Ach, wenn es nur daran läge. Ich bin ein bisschen traumatisiert, weil ich musste früher immer gegen meinen wesentlich älteren Bruder und meine Eltern spielen, so Monopoly und also die typischen Gesellschaftsspiele halt der späten 70er und frühen 80er Jahre. Und es war nicht nur so, dass ich sowieso immer verlor, sondern es wurde auch noch immer herzlich gelacht, wenn ich wieder verlor und darüber meinen Unmut bekundete. Und irgendwie habe ich seitdem den Anschluss nicht mehr so recht gewonnen. Also meine Tochter ist auch sehr unzufrieden mit mir, dass ich mit ihr so wenig gespielt habe in den letzten 15 Jahren.
Dann ist aber vielleicht eine Tagung, die heute begonnen hat, was für Sie. Da geht es nicht nur ums Spielen, sondern auch darum, das Thema Klima im Medium Spiel aufzugreifen. Also sowohl digital als auch analog. Spielklima heißt die Konferenz. Und meine Kollegin Ramona Westhoff recherchiert heute zu dem Thema. Ramona, damit wir wissen erstmal, worüber wir reden, was gibt es denn da für Beispiele?
Also diese Konferenz dient vor allem erstmal dem Austausch zwischen den verschiedenen Disziplinen, mehr als dass da konkrete Spiele vorgestellt werden. Aber dieser Austausch funktioniert natürlich mit Beispielen. Also es gibt ein paar Prototypen und ein paar Ideen, die da vorgestellt werden. Und das geht wirklich in alle Richtungen. Also es gibt Brettspiele, Computerspiele, Augmented Reality Spiele, also Spiele, die echte und die virtuelle Welt verbinden. Man spielt da gegeneinander, also man kann verlieren. Es gibt aber auch Spiele, wo man miteinander spielt, da kann man dann nicht verlieren. Oder es gibt Spiele, wo man gegen sich selbst spielt, das ist wirklich alles dabei. Ein Prototyp, den ich spannend fand, ist ein Pinguin-Simulator. Da habe ich eine VR-Brille auf und begleite diesen Pinguin durch seine Reise, auf seiner Reise durch das Eis. Es gibt verschiedene Escape-Games, also so einfache Rätselspiele, wo ich über das Klima lerne. Oder auch voll interessant, es gibt ein Brettspiel, da habe ich einen Energiekonzern und muss versuchen, den klimaneutral zu kriegen, ohne dass der Strom ausfällt. Oder ein Zeitreisespiel, das auf echten Klimadaten basiert. Das heißt, es werden realistische Zukunftsszenarien entwickelt in diesem Spiel, der Idee nach. Und ich kann dann versuchen, die durch mein Handeln und durch kollektives Handeln zu verhindern.
Klingt spannend, Ulrike Winkelmann. Diese Erkenntnisse, die sollen ja aber eben nicht nur dazu dienen, Spiele zu entwickeln, sondern solche Elemente sollen dann auch genutzt werden, um Kampagnen ansprechender zu machen. Oder eben auch, um eine Kampagne in Form eines Spiels dann eben wirklich auf den Tisch zu bringen, damit Familien dann abends da spielen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich beim Gesellschaftsspiel mit der Familie vielleicht auch nur widerwillig gesagt habe, ja, ich spiele mit, so wie es vielleicht Ihnen geht, und dann auch noch da das Klimathema mit um die Ecke kommt. Also das ist jetzt sehr polemisch ausgedrückt. Wie geht Ihnen das? Ist das vielleicht eine Überfrachtung des Privaten mit diesen politischen Themen?
Also erstmal finde ich das, was Ramona Westhoff gerade aufgezählt hat an Möglichkeiten und Ideen, super. Das klingt wirklich überzeugend und spontan, denke ich, vielleicht sollte ich meine Abneigung gegen Spielerei doch nochmal überdenken. Und gleichzeitig weiß ich aber, wenn mein 7- oder 8-jähriges Ich wieder am Tisch säße abends und mitspielen müsste mit dem großen Bruder und den Eltern und dann käme die Klimakatastrophe auf den Tisch, die ja für mich mit 9 Jahren nochmal sich ganz anders darstellt als Erwachsener oder schon älterer Mensch, dann wären meine Tränen wahrscheinlich noch schneller geflossen. Also soll heißen, da muss man sich, glaube ich, gut überlegen, wer hier eigentlich mit wem spielt, weil das sind wirklich unangenehme Neuigkeiten, die man möglicherweise in zartem Alter erfährt. Ansonsten finde ich das aber toll, dass das Thema Klima auch auf diese Weise einfach in kulturelle Diskussionen, in kulturelle Wahrnehmung auch eindringt. Ich glaube, dass der politische Journalismus das gar nicht auf dem Zettel hat, welche Macht, also welche Macht, auch Bilder zu setzen und Vorstellungsvermögen zu entzünden, Spiele haben. Das zu nutzen, finde ich eine super Idee.
Herr Ramona Westhoff, wenn wir nochmal konkret drauf gucken, oft gibt es ja den Willen, Wissenschaft und ansprechendes Design oder eben auch Spaß daran zu verbinden. Oft ist es dann aber gut gemeint, aber nicht so gut gemacht oder wird dann nicht so gut angenommen. Wie soll denn erreicht werden, dass dann wirklich ein Spiel rauskommt, was eben nicht dazu führt, dass Neunjährige am Tisch in Tränen ausbrechen?
Oh Gott, das ist aber hohe Stakes jetzt. Es ist die erste deutschsprachige Fachkonferenz zu dem Thema, also die diese beiden Themen verbindet. Deswegen erstmal Austausch und auch dieses Wissen vermitteln, dass eben Gamification nicht nur so ein Buzzword ist, was man in den Förderantrag stellt, sondern dass die Spiele im besten Fall auch noch gut werden, dass man zum Beispiel also in diesem Antrag auch noch Geld für eine Spieleentwicklerin mit einplant.
Ich würde gerne mit Ihnen kurz in einen Interviewmoment reinhören, den Robert Habeck gestern unfreiwillig produziert hat. Er stand danach den EU-Beratungen zum Thema Ölembargo vor einem Gebäude und dann ist das passiert.
Und jetzt ist hier gerade das Licht ausgegangen.
Ich sehe es auch.
Vielleicht sind das die 10%, die wir alle einsparen sollten.
Ja, ich glaube, wir müssen.
Das ist ja ein gutes Zeichen. Also früher das Licht ausmachen.
Ja, Robert Habeck hat ja das Image, auch ganz lässig sein zu können, auf jeden Fall recht schlagfertig reagiert und direkt für seine Ziele genutzt, oder?
Ja, schlau gemacht, aber sicherlich nicht beabsichtigt, nicht im Ernst. Aber er bringt damit auf den Punkt, worum es ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit geht, dass die Politik zwar aufruft dazu, dass wir alle, also sprich die ganze Gesellschaft, gehalten ist, Energie zu sparen, um die Unabhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen herzustellen, das bisher aber nicht erkennbar ist, dass es irgendjemand tut. Also ein Blick aus dem Fenster sagt uns, alle hören die Worte, finden sie sicherlich auch wichtig. Es scheint sich nur kein Mensch bisher drum zu scheren und vielleicht sorgen solche Augenblicke dann dafür, dass die Leute es ein bisschen ernster nehmen, worum es geht.
Ja, beim Thema Ölembargo habe ich schon den Eindruck, dass das jetzt ernst genommen wird, zumindest von Seiten der Politik. Also ich finde es bemerkenswert, während beim Thema schwere Waffen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, die Worte zögerlich und besonnen und vielleicht zu langsam auch immer wieder auf Deutschland projiziert wurden, taucht jetzt das Wort Bremser eher für andere Staaten auf. Also damit sind vor allem Ungarn und die Slowakei gemeint. Vor allem Ungarn droht ja mit einem Veto für ein mögliches Ölembargo gegenüber Russland. Gut für Deutschland dann jetzt doch als Vorreiter dazustehen bei diesem Thema.
Ja. Macht Deutschland auf jeden Fall einen Punkt. Also Robert Habeck hatte ja vergangene Woche schon angekündigt, dass es mit der Unabhängigkeit vom russischen Öl schon ganz gut aussehe. Da sind die erkennbar viel schneller vorangekommen, als sie selbst noch glaubten vor kurzer Zeit. Und natürlich ist das gut, in der Hinsicht jetzt mal Avantgarde zu sein, kann aber immer noch nur schwer verdecken, dass wir beim Gas natürlich eine ganz andere Rolle spielen. Also so wie es jetzt heißt, Ungarn und die Slowaken seien Bremser, sind die Deutschen natürlich beim Gas, bei der Frage der Unabhängigkeit vom russischen Gas, Bremser gewesen und sind es auch weiterhin. Tatsächlich scheinen ja die Fortschritte, die man beim Gas misst, auch größer zu sein als zunächst gehofft. Also Olaf Scholz hat gestern im schon vielfach erwähnten Interview ja gesagt, man werde sich noch umschauen oder die Leute würden sich noch wundern, wie schnell wir auch vom russischen Gas loskommen. Aktuell haben wir aber keine Zeitangaben gehört und da bin ich gespannt, wie schnell das denn also gehen soll.
Ja, und auch beim Thema Öl sind ja lange nicht alle so begeistert oder sind lange nicht alle der Meinung, dass das jetzt so lautlos funktioniert. Also in der brandenburgischen Stadt Schwedt steht ja eine große Erdölraffinerie, die wird vom russischen Staatskonzern Rosneft kontrolliert und da endet diese russische Erdölpipeline Druzhba, die signalmäßig Freundschaft übersetzt heißt. Aber ja, die Stadt Schwedt, die hat einen offenen Brief geschrieben an Robert Habeck. Die ist fassungslos über diese Ankündigung des Ölembargos, hat große Sorge und möchte gern besucht werden von Robert Habeck. Also auch da sind ja eben nicht nur außenpolitisch und nicht nur im Sinne von, wir sind in der EU jetzt eine Fasteinheit und werden dieses Ölembargo hinkriegen, sondern eben auch innenpolitisch muss da ja doch noch einiges auch sich diskutiermäßig zurechtruckeln.
Sicherlich, wobei ich jetzt die Bedeutung der ansonsten sicherlich bezaubernden Stadt Schwedt auch nicht überschätzen würde. Klar, die wollen Geld. Also würde ich jetzt als Bürgermeisterin auch sagen, wenn ihr hier unseren wichtigsten Arbeitgeber mal eben aus dem Feld kegelt, dann müsst ihr uns kompensieren. Aber an der Stadt Schwedt wird es nicht scheitern, denke ich mal. Die Bundesregierung hat sich jetzt schon zu sehr festgelegt, dass es zu machen ist. Das sagen ja auch mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute, dass das Öl nicht das größte Problem sei. Also namentlich Claudia Kempfert vom DIW sieht man da auf allen Kanälen. Und daher denke ich mal, dass mit entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen, dass das zu machen ist. Also die Ausgleichsmaßnahmen werden natürlich teuer. Und das ist ja auch das, was diverse Politikerinnen und Politiker, namentlich aber Robert Habeck, uns schon mehrfach gesagt haben. Wir müssen uns auf weiter steigende Preise gefasst machen. Und natürlich müssen die sozial aufgefangen werden. Also das darf niemals unberücksichtigt bleiben, dass steigende Energiepreise bedeuten, wir brauchen mehr soziale Umverteilung, damit nicht die Falschen darunter leiden.
Ich habe mal mich ein bisschen umgeschaut, weil immer wieder ja Zahlen umherschwirren, wie viel Gas wir eben noch brauchen, wie viel Öl. Diese Zahlen werden immer kleiner. Zum Beispiel bei Zeit Online gibt es einen sogenannten Energierechner. Da kann man täglich dann gucken, wie abhängig sind wir denn eigentlich noch. Auf Ihrer Seite habe ich zum Beispiel was Ähnliches gefunden. Da geht es eher aber um das Thema Energiewende. Da haben Sie einen Reiter mit dem Titel Öko. Da ist so eine CO2-Uhr programmiert, die tickt und sagt uns, wann das globale CO2-Budget für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels dann aufgebraucht sein wird. Die läuft dann so runter. Brauchen wir nicht viel mehr auch in dieser derzeitigen Situation Datenjournalismus, der das gut begreifbar aufbereitet?
Brauchen wir Datenjournalismus und eben Klimajournalismus. Also wir brauchen alle Möglichkeiten, die der Datenjournalismus liefert, um besseren Klimajournalismus zu machen. Diese CO2-Uhr, da müsste man jetzt fairerweise dazu sagen, wir sind das nicht, die da rechnen. Wir übernehmen das von einer großen NGO. Das tun wir aber gerne, weil wir es auch für wichtig halten, darauf hinzuweisen, dass die Zeit läuft. Also es geht nicht nur um die richtigen Entscheidungen, es geht auch um die richtigen Entscheidungen schnell. So, und dieser Faktor Tempo muss einfach viel stärker noch in die Debatte. Und das Netzwerk Klimajournalismus, dem wir uns angeschlossen haben, versucht eben genau auch das. Also das Thema, die Brisanz des Themas auf mehr Kanälen einzuspeisen, als es bisher der Fall war. Eben nicht nur auf den zweiten und dritten Wirtschaftsseiten und nicht nur mal in einem mahnenden Sonntagskommentar, sondern als Querschnittsthema überall.
Die Chefredakteurin der taz war zu Gast in dieser Stunde, muss ich sagen. Vielen Dank, dass Sie Ihren Blick auf den Tag mit uns geteilt haben.
Ich bedanke mich.